Der Heilige Krieg von John Bunyan. Erster Teil: Die Zeit der Sünde und des Abfalls. Siebtes Kapitel: Zweifelhafter Sieg. Wie es so geht, wurde in den Tagen der Not und Bedrängnis allerlei Gedanken in Menschenseele laut. Einige Bürger sagten: Solch ein Leben ist nicht auszuhalten. Andere erwiderten: Ein wenig Geduld, es wird bald vorüber sein. Ein dritter aber sprach: Lasst uns zu unserem König Schaddai zurückkehren und damit all diesem Jammer ein Ende machen. Und ein vierter fragte bedenklich: Wird er uns auch wieder in Gnaden annehmen? Dazu kam, dass jetzt auch der alte Syndikus, der bei dem Einzug des Diabolus in die Stadt sein Amt verloren hatte, seine Stimme wieder laut erhob, und seine Worte fielen wie Donnerschläge, mitten durch das betäubende Geschrei der Soldaten und das Jauchzen der Feldherren wurden sie gehört. Und nichts setzte die Stadt so in Schrecken wie diese Donnerstimme. Alles gewann für Menschenseele ein anderes Ansehen. Die Dinge, die ihr sonst eine Quelle des unerschöpflichen Genusses schienen, genügten ihr nicht mehr. Auf ihre früheren Ergötzlichkeiten war es wie ein Mehltau gefallen. Ihre Lebensblüten waren wie durch einen giftigen Hauch versenkt. Dunkle Wolken lagerten um die Stirn der Menschen. Todesgedanken erfüllten das Herz. Die Schrecken der Ewigkeit umdüsterten den Blick. Was hätte Menschenseele dafür gegeben, wenn sie nur Frieden gefunden hätte? Aber was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Die getreuen Schaddais jammerte diese Not. Wie gerne hätten sie der armen, verkommenen Menschenseele die ersehnte Hilfe gebracht. Obgleich es tief im Winter war, sandte Boanerges seine Leute durch Sturm und Schnee zur Stadt Menschenseele und ließ sie beschwören, die Tore zu öffnen und bei ihrem König Gnade zu suchen. Und gewiss hätte die Stadt sich schon längst ergeben, wären nicht die heilsamsten Absichten durch den hartnäckigen Widerstand des alten Unglaube und durch den heillosen Wankelmut und die Flatterhaftigkeit des Herrn Wille vereitelt worden. Und da auch Diabolus anfing, dazwischen zu stören und zu wüten, so konnte es natürlich nicht zu einem einmütigen Beschluss der Übergabe kommen. Und die Folgen davon waren neue Sorgen und Befürchtungen, neue, unabsehbare Not. Doch wir müssen über den Verlauf dieser Verhandlungen etwas eingehender berichten. Es war besonders der oft schon genannte bewährte Trompeter des Feldherrn Boanerges, der zu der geängstigten Stadt geschickt wurde. Er erschien dreimal vor ihren Toren und dreimal richtete er eine feierliche Aufforderung im Namen des Feldherrn an sie, mit der Übergabe nicht länger zu zögern. Die erste war voll Güte und Freundlichkeit. Es konnte Menschenseele freilich nicht erspart werden, dass ihr der schreckliche Abfall, die schändliche Verräterei, wieder mit Ernst vorgehalten wurde. Aber darauf folgte die Zusicherung bereitwilliger Gnade und völliger Vergebung für alle Reuigen und Bußfertigen. Als das erste Anerbieten aber keinen entscheidenden Erfolg zeigte, stieß der Trompeter bei der zweiten Aufforderung schon heftiger in die Posaune und kündigte den Säumigen mit kurzen Worten den festen Entschluss der Feldherren an. Entweder wir nehmen Menschenseele oder lassen unsere Gebeine vor der Stadt. Besonders die letzte Erklärung rief denn doch eine solche Bestürzung in der Stadt hervor, dass die Bewohner augenblicklich eine Versammlung beriefen, in der endlich beschlossen wurde. Herr Wille sollte sich auf das Ohrtor hinaufbegeben und durch Trompetenstöße die königlichen Befehlshaber im Lager zu einer Unterredung einzuladen. Diese wurde gern bewilligt, und die Feldherren zogen in ihrem Harnisch heran, jeder mit seinen 10.000 Mann. Wie sehr aber wurden ihre Erwartungen getäuscht, als Menschenseele, statt ihre Übergabe ohne weiteres zu erklären, eine Menge Bedingungen stellte. Es waren hauptsächlich folgende. Nummer 1. Es soll der gegenwärtige Herr Oberbürgermeister Unglaube, Herr Vergiss Gutes nebst ihrem wackeren Herrn Wille, unter Schadei Gouverneur der Stadt, der Burg und der Tore von Menschenseele bleiben. Zweitens. Es soll niemand, der jetzt unter ihrem großen Riesen Diabolo steht, durch Schadei aus seinem Haus, seiner Freistätte verdrängt werden. Drittens. Allen Bewohnern der Stadt Menschenseele soll der Besitz und Genuss der Rechte, Privilegien und Freiheiten, die sie nun schon so lange unter der Regierung ihres Königs Diabolus genossen hatte, aufs Neue zugesichert werden. Viertens. Kein neues Gesetz, kein neuer Beamter und Richter sollte irgendwelche Macht und Gewalt über sie haben, wenn sie nicht ihre Zustimmung dazu geben. Dies sind unsere Vorschläge, sagten sie, und nur auf diese Bedingungen können wir uns eurem König unterwerfen. Als die königlichen Feldherren dieses schamlose Anerbieten der Stadt Menschenseele vernommen, richteten sie durch ihren Feldoberst Boanerges folgende Worte an die Stadt. O, ihr Einwohner der Stadt Menschenseele, als der Stoß eurer Trompete in meine Ohren drang, der uns zu einer Verhandlung mit euch einlud, schlug mir vor Freude das Herz. Und als ihr euch gar geneigt erklärtet, euch unserem König und Herrn unterwerfen zu wollen, dadurch strömte mich doppelte Freude. Als ich aber eure trügerischen Bedingungen vernahm, durch die ihr nur euren Bund mit dem Teufel sichern wollt, da verwandelte sich meine Freude in unbegrenzten Schmerz. Und meine aufglimmende Hoffnung auf eure Umkehr ist zu Schanden geworden. Ich sehe, dass der alte Bube Sicherheit, dieser Ernstfeind von Menschenseele, jene stolzen Bedingungen aufgesetzt hat, die er uns als Grundlage für eure Übereinkunft vorschlägt. Allein es will sich für einen, der erklärt, im Dienst Chadais zu stehen, nicht geziemen, auch nur darauf zu hören. Wir verachten und verwerfen daher einmütig und mit dem höchst Abscheu solche Vorschläge als den Ausfluss der größten Gottlosigkeit. Doch, Menschenseele, wenn ihr euch uns oder vielmehr dem König, unserem Herrn, von ganzem Herzen übergeben wollt und es ihm überlassen, die Bedingungen zu stellen, unter denen ihr Gnade und Vergebung empfangen sollt, so versichere ich euch, sie werden derart sein, dass sie nur auf euer wahres Wohl abziehen. Und wir wollen euch freundlich die Hand reichen. Könnt und wollt ihr das aber nicht, dann stehen die Sachen, wie sie zuvor standen. Und wir werden dann wissen, was wir zu tun haben. Da schrie der alte Unglaube, der Oberbürgermeister, aus vollem Hals. Ei, sag mir doch, würde nicht der, der seinen Feinden einmal entronnen ist, höchst töricht handeln, wenn er ihnen sein gutes Schwert wieder in die Hand gibt, zumal er nicht mal weiß, wer sie sind? Ich meinerseits werde mich auf so unsichere und maßlose Bedingungen niemals ergeben. Kennen wir denn die ganze Denk- und Handlungsweise ihres Königs? Es sagen einige, er würde gleich im Zorn gegen seine Untertanen brennen, wenn sie auch nur zufälligerweise ein Haarbreit von seinen Vorschriften abweichen. Andere behaupten sogar, er fordert von ihnen viel mehr, als sie je leisten können. Darum, liebe Menschenseele, überlege es wohl, was du bei diesem Handel aufs Spiel setzt. Übergebt ihr euch einmal, so ergebt ihr euch einem anderen und werdet dann nicht mehr eure eigenen Herren sein. Und übergebt ihr euch selbst blindlings und unbedingt seiner Macht, so ist es vollends eine Torheit, denn er kann mit euch machen, was er will. Wisst ihr denn, ob dieser König euch nicht alle dem Untergang weihen und aus seinem eigenen Land ein neues Volk hierher senden wird, damit es diese Stadt bewohnt? Diese Rede des Oberbürgermeisters vernichtete geradezu alle Hoffnungen auf einen gütlichen Vergleich. Daher kehrten denn auch die Feldherren stehenden Fußes zu ihren Laufgräbern, ihren Zelten und Leuten zurück. Der Oberbürgermeister aber begab sich in die Burg zu seinem König. Diabolus hatte auch schon ängstlich auf seine Rückkehr gewartet, denn er hatte vernommen, dass die Verhandlungen schon weit vorgeschritten wären. Als daher der Oberbürgermeister in das Staatszimmer eingetreten war, empfing ihn Diabolus sehr freundlich mit den Worten:
Willkommen, verehrter Herr. Wie sind die Sachen heute zwischen euch abgelaufen?
Herr Unglaube machte eine tiefe Verbeugung und erstattete mit vieler Selbstgefälligkeit einen ausführlichen Bericht, besonders über seine Reden. Das war eine frohe Kunde für Diabolus. Und hoch erfreut sprach er zu ihm:
Mein Herr Oberbürgermeister, mein treuer Unglaube, mehr als 10-mal habe ich bereits deine Treue erprobt und noch nie etwas Falsches an dir entdeckt. Ich verspreche dir daher, sobald wir nur erst einmal diese Widerwärtigkeit hinter uns haben, ich will dich zu einem hohen Ehrenposten erheben, zu einem Ehrenamt, das das eines Bürgermeisters in Menschenseele weit übertrifft. Als mein erster Minister sollst du der Nächste nach mir sein. Alle Völker sollen unter deine Hand getan werden. Ja, du sollst sie so in der Gewalt haben, dass sie dir nicht widerstehen können. Auch sollen die von unseren Gefolgsleuten, die dir unterstellt sind, größere Freiheit erhalten.
Nach diesen Worten trat der Oberbürgermeister aus dem Empfangszimmer des Diabolus mit einem Gefühl restloser Befriedigung. Daher ging er mit stolzen Schritten hinab in seine Wohnung und weidete sich an überspannten Hoffnungen seiner zukünftigen Größe und Allmacht. Jetzt war er aber doch noch nicht am Ziel. Denn während er im Schloss seines Fürsten die vermeintliche Siegesnachricht verkündigte, hatten der frühere Bürgermeister, Herr Verstand, und der ehemalige Syndikus, Herr Gewissen, erfahren, was am Ohrtor vorgefallen war. Man hatte sie von jener Verhandlung ausgeschlossen, weil man fürchtete, sie möchten zugunsten der belagernden Feldherren Unruhe in der Stadt anrichten. Das erfüllte sie mit tiefem Kummer. Sie traten alsbald mit einigen der vornehmsten der Stadt zu einer Beratung zusammen, und es wurde ihnen nicht schwer, auch diese davon zu überzeugen, wie berechtigt die Forderungen der Generäle waren und welche schlimmen Folgen daraus entstehen könnten, wenn man der Rede des alten Unglaube Folge leistet. Er habe ja die Bevollmächtigten des Königs geradezu der Unwahrheit und Verräterei bezichtigt. Ja, den König selbst griff er aufs Frechste an, indem er sagte, er gehe damit um, die Stadt der völligen Vernichtung preiszugeben. Obwohl der König immer aufs Neue beteuerte, er wolle ihr, wenn sie sich unterwirft, nichts als Gnade erweisen. Solche Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Nach und nach kam alles Volk zu der Überzeugung, der alte Unglaube habe es schändlich hintergangen und könnte es noch an dem Rand des Verderbens bringen. Erst traten Einzelne zusammen, dann sammelten sich an allen Plätzen und Straßenecken ganze Haufen. Ein dumpfes Murmeln ging durch Menschenseele. Bald brach es laut hervor. Man rief:
O die tapferen Feldherren Schadais! Wollte Gott, wir wären unter der Herrschaft dieser Edlen und ständen unter dem Zepter ihres Königs selbst.
Als Herr Oberbürgermeister Unglaube von dem Aufruhr hörte, der in Menschenseele entstanden war, kam er eilend hinab, um das Volk zu stillen, und wähnte in seiner Selbstgefälligkeit, die Bewegung allein dadurch dämpfen zu können, dass er seine breite Stirn zeigte und sein Auge Feuer sprühen ließ. Allein als ihn das Volk sah, stürmte es auf ihn ein und hätte ihm ohne Zweifel auch ein Leid getan, wenn er nicht so schnell als möglich in sein Haus geflüchtet hätte. Aber auch dahin verfolgte ihn die aufgeregte Menge und machte einen Angriff auf das Haus in der Absicht, es ihm über den Kopf zu stürzen. Aber das Haus spottete durch seine Festigkeit ihrer Angriffe. Und dadurch bekam auch Herr Unglaube wieder Mut, von einem Fenster aus seine beliebten Reden und Disputationen zu beginnen.
»Woher denn?« rief er. »All dieser Lärm, Leute!«
Aber Herr Verstand fiel ihm gleich ins Wort und sagte:
»Du fragst noch, wer anders ist denn schuld daran als du und dein Schippschaft? Warum zogt ihr Herrn Gewissen und mich nicht in den Rat? Warum leget ihr den Hauptleuten solche Friedensbedingungen vor, die sie gar nicht annehmen konnten, ohne ihren König zu verraten? Eine Frechheit war es zu verlangen, dass Menschenseele ganz nach ihrem Gefallen und ihrer Lust in aller Sünde und Gottlosigkeit unter Shaddai fortleben sollte. Das hieß doch nichts anderes als: In Wirklichkeit bleibt Diabolus ihr König und Shaddai mag derweil ein elender Scheinkönig sein. Warum verdarbst du, als uns die Hauptleute im Namen ihres Königs Wohlwollen und Gnade verhießen und die Stadt schon bereit war, den Frieden anzunehmen, alles wieder durch deine unzeitigen, gottlosen und verführerischen Reden?
Da schrie Unglaube wieder und noch lauter als zuvor:
Verrat! Verrat! Zu den Waffen, zu euren Waffen, ihr alle, die ihr euch als treue Freunde zu Diabolus in Menschenseele halten wollt!
Aber ruhig, erwiderte Verstand. Stelle dich noch so ungehalten. Mache, was du willst. Es bleibt doch dabei. Du hast die Hauptleute des erhabenen und gütigen Shaddai schändlich behandelt. Unglaube:
Was das für ein Geschwätz ist!
Was ich sage, das sage ich für die rechtmäßige Regierung unseres Fürsten und zur Beruhigung der Stadt, die du heute durch deine gesetzwidrigen Handlungen in Aufruhr bringst. Jetzt trat auch der alte Syndikus, Herr Gewissenherr, zu und sagte:
Ganz ungeziemend ist solche Erwiderung auf das, was Herr Verstand gesprochen hat. Er hat die Wahrheit gesagt, du aber bist ein Feind von Menschenseele. Lass ab von deiner frechen, vermessenen Sprache, durch die du nicht allein die königlichen Hauptleute aufs Höchste beleidigt hast, sondern auch Menschenseele in Gefahr und Unglück bringst. Hättest du dich in die Bedingungen eingefügt wie wir, so wäre der Trompetenschall und Kriegslärm längst um Menschenseele her verstummt. Deine Torheit und Frechheit ist's, dass wir noch so lange den ersehnten Frieden entbehren.
Ich schwöre dir zu, rief Unglaube in seiner gewohnten Weise wieder. Ich werde diese deine Botschaft vor Diabolus bringen, und da soll dir eine Antwort werden, wie du sie nicht wünschst. Mittlerweile werden wir festhalten, das Beste der Stadt zu suchen und dich nicht erst um Rat fragen.
Verstand aber erwiderte:
Höre die Wahrheit. Dein Fürst wie ihr habt alle gar kein Recht in der Stadt Menschenseele. Ihr seid nicht in ihr geboren. Mit List und Gewalt seid ihr eingedrungen, verräterische Fremdlinge. In unabsehbare Not habt ihr uns gebracht, und wer steht uns dafür, dass, wenn diese Not aufs Höchste gestiegen, ihr uns treulos verlassen und allein für euch sorgen werdet? Ihr würdet es sogar fertigbringen, unsere Stadt in Brand zu stecken, im Rauch euch auf einmal unsichtbar zu machen, durch das Feuer euch zu eurer Flucht leuchten zu lassen und uns in unserem Unglück noch grausam zu verspotten.
Darauf wusste Unglaube nun wieder nichts anderes zu entgegnen als nichtssagende und ohnmächtige, aber desto wütendere Drohungen. Während diese Herren so harte Worte miteinander wechselten, stiegen Herr Wille, Herr Vorurteil und der alte Sicherheit von den Wällen und Toren der Stadt hernieder, mit ihnen auch noch einige Ratsherren und Bürger, um die Ursache dieses Lärmes zu erfahren. Da entstand nun aber ein solches Durcheinanderreden, dass man nichts deutlich vernehmen konnte und schließlich Ruhe geboten werden musste. Diese Gelegenheit benutzte aber der alte Fuchs Unglaube und sagte: Es stehen hier ein paar mürrische, verdrießliche Geister, die als eine Frucht ihrer bösen Laune und, wie ich befürchte, auf den Rat eines gewissen Herrn Missvergnügen heute diesen Lärm und Auflauf gegen mich zusammentrommeln. Ja, es sogar versucht haben, die Stadt zum offenen Aufruhr gegen unseren Fürsten zu verleiten. Bei diesen Worten standen alle anwesenden Diabolianer auf, um die Wahrheit dieser Aussage zu bekräftigen. Als nun aber die Anhänger des Herrn Verstand und Gewissen bemerkten, dass diese beiden leicht den Kürzeren ziehen würden, weil der Haufe auf der anderen Seite immer mehr anschwoll, kamen sie zu Hilfe und so standen sich beide Seiten in ziemlicher Anzahl gegenüber. Da wollten nun die, die es mit dem Herrn Unglaube hielten, man solle die beiden alten Herren augenblicklich ergreifen und ins Gefängnis abführen, was jedoch die andere Partei verhinderte. Beide Teile erhoben und rühmten jetzt die ihren. Die Diabolianer, den alten Unglauben, den Vergissgutes, die neu erwählten Ratsherren und ihren großen Diablos. Und die andere Partie Shaddai, seine Gesetze und Hauptleute, ihre Milde und Barmherzigkeit und ihre Friedensvorschläge. Endlich kam es von Worten zu Tatsächlichkeiten und von beiden Seiten gab es harte Stöße. Der ehrenwürdige, alte Herr Gewissen wurde von einem Diabolianer namens Übertretung zweimal zu Boden geschlagen. Und der Herr Verstand würde gar erschossen worden sein, hätte der, der ihn aufs Korn nahm, besser gezielt. Aber auch auf der anderen Seite ging's nicht ohne Verlust ab. Einen gewissen Diabolianer namens Brausekopf wurde von einem Herrn Gemütlich, einem Anhänger des Herrn Wille, das Gehirn eingeschlagen. Und es war ein komischer Anblick, wie der alte Vorurteil so derbe Genickstöße bekam, dass er endlich in den Schmutz niedertaumelte. Denn obgleich er einige Zeit vorher zum Hauptmann über eine Kompanie von Diabolianern zum großen Nachteil der besseren Städter befördert worden war, so bekamen sie ihn jetzt doch unter ihre Füße, und einige von den Leuten des Herrn Verstand zerbrachen ihm seine Krone. Auch Herr Allesgleich hatte sich munter und kräftig mit diesem Streit gemischt, doch beide Seiten waren gegen ihn, da er keinem Treue bewies. Gleichsam zum Lohn für sein bisheriges, zweideutiges Benehmen wurde ihm ein Bein gebrochen, und der, der es tat, hätte lieber gesehen, es wäre ein Genick gewesen. Sehr auffallend war aber allen das Benehmen des Herrn Wille während des ganzen Vorgangs. Denn er blieb ganz gleichgültig. Er neigte sich weder entschieden auf die eine noch auf die andere Seite. Man bemerkte nur, dass ein wohlgefälliges Lächeln seinen Mund umspielte, als er sah, wie der alte Vorurteil im Schmutz umhergezogen wurde. Dasselbe war auch der Fall, als Herr Allesgleich an ihm vorüberhinkte, und er schien gar keinen Anteil an dessen Unglück zu nehmen. Leider gewannen aber die Diabolianer am Ende doch die Oberhand, sodass Diablos die Herrn Verstand und Gewissen in seine Gewalt bekam und sie als Rädelsführer ins Gefängnis werfen ließ. Und damit war die Ruhe in der Stadt wiederhergestellt. Diabolus glaubte sich alle Härte gegen die beiden Gefangenen erlauben zu dürfen. Ja, er ging sogar mit dem Plan um, sie ganz aus dem Weg zu räumen. Nur hinderte ihn noch das Kriegsgetümmel daran, das an allen Toren von Neuem sich hören ließ. Doch davon müssen wir jetzt Näheres berichten.